Vor der Himmelspforte stehen ein Pastor und ein Busfahrer. Der Pastor, ganz selbstsicher, ja, das ist doch hier ganz ein einfaches Duell, da komme ich doch jetzt wohl rein in den Himmel. Also vor dem Busfahrer auf jeden Fall. Kommt der Busfahrer zuerst rein, der Pastor. Was soll denn das? Wieso kommt denn der Busfahrer zuerst rein? Da muss er sich sagen lassen, tja, lieber Pastor, so wie du gepredigt hast, haben die Leute geschlafen. Aber so wie der Bus gefahren ist, haben die Leute gebetet. Naja, bleibt der Pastor davor stehen. Man weiß nicht, ob es sich um Jugendpastor gehandelt hat, wahrscheinlich nicht. Sie kennen das? Ihr kennt das? Vielleicht befindet ihr euch schon mal mit einer anderen Person in ein und derselben Situation und die Wahrnehmungen, die sind ganz unterschiedlich. Vielleicht zu Hause, vielleicht im Auto zum Beispiel, beim Autofahren. Dann sitzt vielleicht eine Person am Steuer und möglicherweise der Partner, die Partnerin sitzt daneben und der oder die fährt, hält die Geschwindigkeit für ganz angenehm. Und die Person, die daneben sitzt, findet das vielleicht, sagen wir mal, schade, dass es nicht schneller vorangeht. Oder aber die Person sitzt da und drückt die ganze Zeit den rechten Fuß in den Fußraum auf der Beifahrerseite, weil sie gern mitbremsen will. Weil ein und dieselbe Situation, die wird schon mal unterschiedlich wahrgenommen von zwei Menschen. Und so auch in dem Text von heute. In dem Text stehen im Mittelpunkt ein Pharisäer und ein Zöllner. Und die gehen beide in den Tempel und beide zum Beten. Aber mit ganz unterschiedlichen Grundvoraussetzungen. Und unterschiedlicher als die beiden beten, glaube ich, könnte man wahrscheinlich nicht beten. Ich lese den Text aus Lukas 18. Dort steht, er sagte aber, also Jesus, zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja, was macht die beiden aus? Der Zöllner ist einer, der ist ganz öffentlich und ganz offensichtlich einer, der Falsches tut. Auf den würde man sofort mit dem Finger zeigen und würde sagen, Sünder, du führst ein moralisch verwerfliches Leben. Und doch wird er zum Beispiel für gelingendes Leben und wahre Selbsterniedrigung. Der Pharisäer, von dem heißt es, dass er überzeugt war von sich, dass er fromm und gerecht ist. Und vielleicht kennen Sie so Menschen, die so überzeugt von sich sind. Und das sind ganz oft ganz unangenehme Gesprächspartner. Das sind schwierige Gesprächspartner, weil die oft so gefangen sind in der eigenen Weltanschauung, dass kein anderes Argument auf der Welt noch Gültigkeit hat. Nur noch das eigene. Die sagen dir, die sagen ihnen, wie es ist und wie es nicht ist. Ende. Da gibt es keine Gründe mehr dafür und dagegen, nichts Rationales. Da gibt es nur noch diese Position, die in sich Grund genug ist, dass sie vertreten werden muss. Kein Gespräch ist möglich. Und so wird der Pharisäer zum Beispiel für misslingendes Leben und für falsche Selbsterhöhung. Und wie geht was? Wo sortieren Sie sich vielleicht? Wo sortieren wir uns am besten ein? Schwer zu sagen. Hier sind natürlich Extrempositionen, von denen gesprochen wird. Und die statistische Normalverteilung sieht so aus, dass die meisten Leute eher da irgendwie in der Mitte sind. Die meisten Leute halten sich im Leben nicht an Extrempositionen auf, sondern sind immer irgendwie eher im Durchschnitt. Und das ist gut, weil wer schon fast auf der einen Seite vom Pferd runtergefallen ist, für den ist es schwerer, wieder fest im Sattel zu sitzen. Wer aber noch ganz gut im Sattel sitzt, aber so eine leichte Schieflage hat, da ist es vielleicht schwerer zu erkennen, wo denn die Schieflage ist. Ist beides nicht ganz leicht. Also überlegen wir mal, welche Eigenschaften zeichnen denn den Pharisäer aus? Also wer sich selbst erhöht, der Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, wer sich selbst erhöht, der ist selbstgerecht. Warum? In Vers 9 heißt es, sie sind von sich selbst überzeugt, dass sie fromm sind und gerecht sind. Denken Sie vielleicht an Regeln, die zurzeit erlassen werden wegen Corona. Da gibt es diese Regeln, damit sich ein Virus nicht weiter ausbreitet. Und dann passiert Folgendes. Diese Regeln, die werden Tag ein, Tag aus sicher gebrochen von vielen Menschen. Und vielleicht kennen Sie das von sich selber oder von anderen. Was tut man jetzt am besten, um den eigenen moralischen Status zu erhalten? Man bricht ein Gesetz und sagt, ja, aber die da drüben, boah, was die machen, das geht ja gar nicht. Also das, so sehr darf man das Gesetz jetzt nicht brechen, aber so wie ich das noch breche, so ist es noch okay. Also ich mache ja auch schon was, was nicht erlaubt ist, aber so schlimm wie die bin ich nicht. Und im Zweifelsfall sind die anderen die Bösen und dann stehe ich wieder besser da als die anderen. Und das ist Selbstgerechtigkeit. Da macht sich dann jemand zum Richter über sich selbst. Und den Zweifelsfall, den gibt es gar nicht. Der Zweifelsfall, der wird sofort abgeschmettert. Der eigene moralische Status oder das moralische Unversehrtsein, das steht gar nicht in Frage. Das ist völlig klar. Ich kann gar nicht schlechter handeln als die anderen. Im Zweifelsfall sind die anderen schlechter. Also wer sich selbst erhöht, der ist wahrscheinlich selbstgerecht. Eine andere Sache, die sicher oder ganz sicher auftritt bei Menschen, die selbstgerecht handeln, ist die, wer sich selbst erhöht, der macht das, indem er andere erniedrigt. Denn der Pharisäer, der steht ja nicht da und sagt, ich erhöhe mich selbst, sondern der macht etwas und Jesus bezeichnet das dann als Selbsterhöhung. Und zu diesem Prozess der Selbsterhöhung gehört ganz fest dazu, dass er andere erniedrigt. Er sagt ja, danke Gott, dass ich nicht bin wie die Leute, Räuber, Ehebrecher, Sünder, Zöllner, vor allen Dingen nicht wie dieser Zöllner, der da betet, danke, dass ich nicht so bin. Also zu diesem Prozess der Selbsterhöhung gehört dazu, dass ich andere schlecht mache und die erniedrige. Weil ich bin ja nur der Höchste, wenn alle anderen mindestens einen Ticken niedriger sind. Auch ein ganz einfaches Beispiel aus dem Leben. Vielleicht kennen Sie das aus der Schule. Vielleicht haben Sie studiert, vielleicht haben Sie eine Ausbildung gemacht oder arbeiten und Sie haben das mal erlebt, dass Sie immer gleichzeitig mit anderen in Prüfungssituationen kommen. Sie müssen vielleicht eine Klausur schreiben und dann passiert immer das Gleiche. Menschen fangen an, miteinander darüber zu reden, wie viel sie schon gelernt haben. Das hat mit Sicherheit jeder schon mal erlebt. Und ich würde wetten, es passiert immer Folgendes, dass Menschen, die schon einigermaßen viel gelernt haben, suchen sich immer Leute, von denen sie wissen, dass sie weniger gelernt haben. Und dann fragen die, und wie weit bist du schon? Und dann sagen die, ja, ich bin bei Kapitel 3 und triumphierend, selber die Frage stellt, steht dann die andere Person triumphierend da und wartet nur auf die Rückfrage. Ja, ich bin schon bei Kapitel 5. Verstehen Sie, diese Frage, die vielleicht auch ganz fürsorglich gemeint sein könnte, wird manchmal nur zu einem einzigen sich vergleichen. Und aus diesen Gesprächen geht immer eine Person, die sich besser fühlt, und eine, die sich schlechter fühlt. Wie viel ich gelernt habe, liegt gar nicht mehr daran, wie schwer die Klausur wird, sondern wie viel die anderen gelernt haben. Ich brauche immer andere im Leben, um mich selber gut zu fühlen und ich erhöhe mich immer, indem ich merke, andere sind einen Ticken niedriger als ich oder noch nicht ganz so weit wie ich. Und deswegen werden auch Leute im Studium nicht so sehr gemocht von allen, die immer unangenehm gut vorbereitet sind, weil andere fühlen sich davon unter Druck gesetzt. Also sich erhöhen kann man nur im Vergleich mit anderen. Wer sich selbst erhöht, der macht das, indem er andere erniedrigt. Und das bedeutet irgendwie so, die unter mir vielleicht ein Stück weit im Griff zu haben. Und der Pharisäer, der geht ja sogar so weit, dass er meint, er hätte Gott im Griff. Der betet so, dass er sagt, Gott, eigentlich kannst du doch gar nicht anders, als auf meiner Seite zu stehen. Ich bin doch gerecht. Dadurch, dass ich die Gesetze halte, bist du doch auf meiner Seite, Gott. Mein Leben ist derart gerecht, du kannst gar nicht anders, als mir wohlgesonnen zu sein, Gott. Wer aber versucht, die anderen kleiner oder unter sich zu halten, warum macht er das denn? Vielleicht macht er das, weil der sich selbst gar nicht mal so gut findet. Das wäre die nächste These. Wer sich selbst erhöht, der hat vielleicht einen Minderwertigkeitskomplex. Der findet sich gar nicht so gut. Der läuft vielleicht durch die Welt und sagt, Herr Pharisäer, alle sind okay und ich bin nicht okay. Der fühlt sich viel kleiner, weil selbst erhöhen muss sich ja doch erst der, der sich klein fühlt, der sich kleiner fühlt als die anderen. Sonst hätte der doch gar keinen Grund, sich selbst zu erhöhen. Der versucht vielleicht was zu kompensieren. Nach außen hin der Große, vielleicht der Boss. Und nach innen hin eher armselig, klein und alleine. Denn nach außen hin so zu tun, ich sei der Größte, ich sei der Beste in etwas, das macht ja immer einsam, weil ich kann ja mein Glück nie teilen. Ich bin immer der einsamste Mensch, wenn ich in etwas der Beste bin. Und das kommt im Fall des Pharisäers ganz einfach daher, der ist sein Leben lang schon damit beschäftigt, unendlich viele Gesetze zu halten. Und es heißt in diesem Text, ich faste jede Woche zweimal. Aber das Gesetz sagte gar nicht, dass er zweimal fasten muss. Das heißt, er hat sogar mehr gefastet, als er eigentlich müsste. In der Tora steht was anderes. Zweimal Fasten war nicht gefordert. Und wer nur mit Gesetzen konfrontiert ist, ein Leben lang, und die sogar noch selber überspitzt, der kann ja nur scheitern. Also irgendwann, an irgendeinem Punkt, muss dieser Mensch einmal scheitern. Und das ist die Erkenntnis, ich kann gar nicht alle Gesetze halten. Ich kann nicht, auch wenn ich wollte. Und das bedeutet doch, es entsteht der Glaubenssatz über mich selber, ich bin nicht gut genug für dieses System, in dem ich lebe, das mir eigentlich Gerechtigkeit verschaffen soll. Ich bin nicht gut genug. Und diese Person, die wird sich früher oder später klein fühlen, weil die klein gehalten wird von diesen Gesetzen. Und dann braucht diese Person was, um sich wieder größer zu fühlen. Und deswegen wird sie anfangen, sich selbst zu erhöhen. Und das funktioniert eben in der Form des Pharisäers. Ich sage nicht, ich bin der Tollste, sondern ich sage, danke, dass ich nicht bin wie die anderen. Ich gucke auf die Verfehlungen der anderen und zähle die auf. Und schon bin ich größer als die anderen. Wie könnte ein Ausweg aussehen aus dieser Gesetzlichkeit? Also zum Beispiel Nummer 1 wäre, ich gestehe mir das ein und suche mir einen, der mir hilft. Wenn mein Glaube so war, dass ich mich klein fühle, wenn ich an etwas glaube und merke, das, was ich hier glaube und versuche zu machen, zu tun, was auch immer, hält mich klein und das hindert mich und das schränkt mich ein, dann ist das ein Indiz dafür, dass da viel Gesetzlichkeit an dem Glauben dranhängt, so ein Rattenschwanz, der immer so mitgeht. Und da hilft sich das einzugestehen. Hält mein Glaube mich eigentlich klein? Oder lässt er mich aufblühen? Oder Weg 2 damit umzugehen wäre, ich geißle mich weiter selbst. Ich mache weiter. Ich rede mir und der Welt ein, dass ich der Frömmste unter allen bin, besser als alle. Alle anderen sind schlechter. Und fühle mich vielleicht klein, aber immerhin ein bisschen größer als die anderen. Und das ist auch heute sicher noch so. Eine starke Gesetzlichkeit gibt es nur, bewusst oder unbewusst, mit der persönlichen Einstellung, ich fühle mich ein bisschen besser als der Rest. Und solche Menschen lassen das auch die Welt spüren. Lassen Sie sich nie davon täuschen, wenn jemand zu tadellos wirkt oder zu tadellos wirken will, der ist es ganz sicher nicht. Wenn jemand meint, der Mensch gewordene moralische Kompass zu sein, der ist es sicher nicht. Und hier geht es natürlich um Extrempositionen. Im normalen alltäglichen Leben, da geht es da viel mehr um Nuancen, um Kleinigkeiten. Aber das sind sicher Indizien dafür, ob sich jemand selbst erhöht. Wie schafft es der Zöllner, sich das jetzt einzugestehen? Der Pharisäer ist ja jetzt das Beispiel dafür, für falsche Selbsterhöhungen. Jetzt wird der Zöllner zum Beispiel für gute Selbsterniedrigung. Der Zöllner, der macht, denke ich, eine Sache. Und sicher zweifelt der. Der zweifelt erstmal an sich selbst. Der ist sicher ehrlich mit sich. Und der wird sich gefragt haben, warum schaffe ich das denn nicht, ein Leben zu führen, das in Einklang ist, erstmal mit mir selber, auch mit den anderen Menschen um mich herum und dann auch mit Gott. Warum schaffe ich das denn nicht? Der ist selbstkritisch unterwegs und das ist unangenehm. Und das ist aber gut, weil auch der unfehlbarste Mensch macht mal einen Fehler. Der merkt, ich habe auch schon mal in meinem Leben einem anderen Menschen mit meinem Verhalten geschadet. Und das ist das Wesentlichste, was ein Mensch in einem Leben über sich erkennen kann und anerkennen kann. Diese Welt mit all ihren Beziehungen, die funktioniert nicht. Menschen schaden sich und verletzen sich und ich lebe nicht nur in dieser Welt, ich bin Teil des Problems. Ich bin Teil des Problems. Nicht die anderen sind schlimmer. Ich bin Teil des Problems. Und dafür braucht es einen ehrlichen Zweifel am Selbst, an mir. Und das ist gut, weil Christ zu werden, das ist keine Erfolgsgeschichte von Tag 1 an. Christ zu werden bedeutet, einen Moment zu erleben voller Unsicherheit und voller Selbstzweifel. In dieser Geschichte merken Sie vielleicht, der Pharisäer hier, der verhält sich wie der ältere Sohn gegenüber dem verlorenen Sohn. Der denkt, ich war doch hier, ich habe doch alles gemacht, wieso kriege ich jetzt nicht das Festessen? Und der verlorene Sohn, alles verprasst, kommt zurück, sagt, ich habe es falsch gemacht. Aber ehrlich mit sich selbst, er hat das einmal angezweifelt, was der gemacht hat und hat gemerkt, das, was ich eigentlich brauche, das finde ich zu Hause. Das war ein Moment großer Unsicherheit. Der hat bei den Schweinen gegessen und kommt dann zurück. Ja, der kam doch nicht selbstsicher zurück mit geschwollener Brust und hat gesagt, so, ich habe alles richtig gemacht jetzt in meinem Leben. Und jetzt bin ich wieder da, kümmert euch um mich. Der hat gesagt, ich will einfach auch bei den Sklaven leben oder wie ein Sklave leben und ich will gar nicht mehr als Sohn angesehen werden. Ich will einfach nur noch bitte zurück, okay? Und dann kriegt er ein Festessen. Ja, was ist denn das? Denken Sie an den Simon Petrus. Der Simon Petrus, der wird von Jesus gefragt auf diesem Fischerboot. Und was ist denn das Erste, was der zu dem sagt? Der sagt nämlich, ja, ich bin dabei. Ich habe es gemerkt jetzt und ich bin's. Ich kann was und ich werde dir helfen, Jesus. Der sagt, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Der schickt den weg, den Jesus, weil er merkt, ich kann mit dir nichts zu tun. Der erkennt über sich, diese Welt funktioniert nicht. Beziehungen in dieser Welt, die gehen kaputt. Und ich, Simon Petrus, bin nicht in der Lage, dazu beizutragen in dieser Welt, dass diese Beziehung funktioniert. Ich bin Teil des Problems. Ich habe Menschen geschadet. Ich bin in keiner guten Beziehung zu mir selbst und zu Gott. Weil immer mal wieder was passiert, was Menschen verletzt und schadet. Und das ist gut, was der Zöllner erlebt. Nicht zweifeln tut nicht der mit einem starken Glauben, sondern der Selbstgerechte. Und je echter der Zweifel ist, je echter ist der Glaube. Viele Christen bauen sich aus ihrem anfänglichen Glauben über Jahre, und das ist schon immer passiert, seit 2000 Jahren, ein System auf, in dem ganz klar ist, wie jemand zu sein hat und jemand nicht zu sein hat. Und da haben meistens die Zöllner keinen Platz. Und dagegen wehrt sich Jesus hier. Vielleicht auch, weil auch Christen manchmal in zu großer Selbstsicherheit auftreten und sagen, ich habe erkannt, wie es ist, wie Gott ist und was geschrieben steht. Und Jesus sagt, was zählt, ist nicht über alles Bescheid zu wissen und jedes Gesetz in Perfektion zu halten, sondern ehrlich mit mir zu sein und das mal anzuzweifeln, den Zweifel zuzulassen. Denn ich denke, eine gute Probe, um rauszufinden, was am Glauben echt ist, ist, den mal anzuzweifeln. Zweifeln Sie doch Ihren Glauben hier und da mal an. Denn jeder Glaube, der echt ist, ist auch jedes Zweifels erhaben. Warum? Der Glaube in Ihnen, der kommt nicht aus Ihrer eigenen Glaubenskraft heraus, weil Sie toll glauben können. Der Glaube in Ihnen, der kommt, weil Gott ihn geschenkt hat. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Petrus sagt später zu Jesus, du bist der Heilige Gottes. Und Jesus sagt, und das hast du nicht selbst erkannt. Das ist keine Erkenntnis aus Fleisch und Blut. Das hat Gott dir offenbart. Das hat alleine Gott dir offenbart. Das hast du nicht selbst geschafft, da hinzukommen. Und deswegen ist ihr Glaube eine Kraft Gottes, ein Geschenk Gottes. Das ist nicht ihre Kraft. Und ich denke, wenn sie das anzweifeln, wenn sie ihren Glauben anzweifeln, dann fällt sicher das links und rechts runter, was gar nicht echt ist am Glauben. was gar kein echter Glaube ist, was nur Gedankengerüst ist, was so anhängt. Aber wenn sie ihren Glauben anzweifeln, sie, kleiner Mensch, zweifeln die Kraft Gottes in ihnen an, ja, glauben sie denn, sie bringen Gott zu Fall? Glaubt ihr denn, ihr bringt Gott zu Fall? Natürlich nicht. Glauben sie, sie können Gott besiegen? Natürlich nicht. Wenn ihr Glaube eine Kraft Gottes ist, dann ist ihr Zweifel nicht stärker, dann ist Gott stärker. Und das ist keine Botschaft der Entmündigung, sondern eine Zusage, wie groß die Gnade Gottes ist. Wie groß die Zusage Gottes ist, wie unumstößlich, so unumstößlich, dass sie als Mensch diese Liebesbotschaft nicht umstößen können. Und das zeigt, warum dieser Zöllner diesen fundamentalen Zweifel an seinem Glauben oder an seinem Leben, an seinem Lebenswerk zugelassen hat. Er hatte sein Leben dem Zöllnersein verschrieben. Er hat Menschen über den Tisch gezogen, Menschen geschadet und er stand ganz allein auf weiter Flur, weil Zöllner sich immer ein bisschen mehr in die Tasche gesteckt haben, als sie gemusst hätten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das macht gierig. Und der Zweifel hat ihn aber doch an die rechte Stelle getrieben. Der Zweifel im eigenen Leben hat ihn getrieben in den Tempel, den Ort der Gegenwart Gottes und ins Gebet. Und da sagt er: Gott, sei mir Sünder gnädig. Was aber gegen den Zweifel keinen Bestand hat, das ist dein eigenes, das ist ihr eigenes Gedankengerüst. Das wird zerfallen. Und das tut weh. Aber macht Platz für einen Ausweg. Das macht Platz für Gnade, für Evangelium. Mit ihrem Zweifel können sie alles im eigenen Leben ankämpfen und es zerstören, aber Gott werden sie nicht zerstören und die Zusage Gottes. Der Unterschied zwischen dem Zöllner und dem Pharisäer ist der Zöllner treibt der Selbstzweifel in den Tempel. Und was den Pharisäer in den Tempel treibt, ist Selbstsicherheit und Selbstgerechtigkeit. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Ihr Glaube bleibt nicht deshalb bestehen, weil sie es schaffen, nicht zu zweifeln, sondern weil er Gottes Geschenk ist, weil er Gottes Kraft ist. Das heißt, sollen wir jetzt alle anfangen zu zweifeln? Nein. Aber wenn der Zweifel kommt, dann dürfen sie den zulassen, dann darfst du den zulassen, dann darfst du den Zweifel haben. Trauen sie ihrem Zweifel sogar was zu. Trauen sie ihrem Zweifel zu, dass sie befreit werden von allen Altlasten, die nicht zu echtem Glauben dazugehören. Aber überschätzen Sie Ihren Glauben auch nicht. Der ist nicht mächtiger als Gott und die Kraft Gottes, die in Ihnen wirkt. Und sicher ist die Geschichte eine, in der wir uns wiedererkennen können. Die hilft, zu verstehen, wie ein Leben zurechtkommt, das vor die Wand gefahren ist. Manchmal ist das Leben nicht gleich vor die Wand gefahren und trotzdem ist eine Schieflage da und auch dafür hilft es, zurechtzukommen. Und die wahre und die geforderte Selbsterniedrigung, um die es hier geht, ist nicht die der völligen Selbstaufgabe, dass Menschen anfangen zu sagen, ich bin der Schlechteste, ich bin nichts wert, sondern zu zweifeln und zu erkennen, mein Scheitern gehört zu meinem Leben dazu. Mir sind nicht alle Beziehungen im Leben gelungen und alle Freundschaften und das funktioniert einfach. Und ich bin Teil dessen, dass es nicht funktioniert. Das eine Gebot, gegen das nämlich beide verstoßen haben, der Pharisäer und der Zöllner, ist das Doppelgebot der Liebe. Liebe mich und deinen Nächsten und liebe Gott. Und das ist die Erkenntnis des Sünderseins. Das heißt es zu erkennen, ich bin Sünder. Ich bin nicht in der Lage, alle Menschen, mich selbst und Gott zu lieben und das zu jeder Zeit. Die wahre Selbsterniedrigung nimmt das eigene Scheitern ernst und findet gerade darin einen Weg, daraus befreit zu werden. Weil wer erkennt, ich bin Teil des Problems und ich kann es nicht lösen, weiß, wenn es eine Lösung gibt, dann muss es die woanders geben. Und dann gibt es die bei Gott und dann gibt es die bei Jesus und nicht bei mir. Wer sich selbst erniedrigt, erkennt, es muss eine Lösung geben, aber nicht bei mir, sondern woanders. Und diese Lösung ist die Kraft Gottes. Was bewirkt die? Das heißt, über den Zöllner, er geht zurück, gerechtfertigt, in sein Haus. Und mit Haus ist gemeint, sein ganzes soziales Gefüge, alles, was dazugehört, familiären Beziehungen, freundschaftlichen Beziehungen. Das ist so ein Sammelbegriff gewesen. Und er geht gerechtfertigt in sein Haus, das heißt, da verändert sich was in seinem Beziehungsgefüge. Vielleicht wird die Person, die vorher geizig oder gierig war, wie der Zöllner, zu einem, der ganz freudig wird zu geben. Wenn der Pharisäer es einsehen würde, würde vielleicht aus der Selbstsucht Nächstenliebe werden, aus Zorn und Rechthaberei liebevolle Zuneigung. Dinge verändern sich. Er geht gerechtfertigt in sein Haus. Das hat was mit meinem Leben zu tun. Und an der Geschichte lässt sich lernen und sehen, sicher verpasst der, der zu viel mit Rechthaben beschäftigt ist, das Schöne des Evangeliums und das Befreiende des Evangeliums, das nämlich ganz in Gott ruht und nicht in mir und in meiner Kraft Gesetze einzuhalten. Das Schöne des Evangeliums ruht nicht in meiner Fähigkeit, etwas besitzen zu können, etwas haben zu können oder etwas zu wollen, sondern in der Fähigkeit, mein Lebenswerk anzuzweifeln und mich beschenken zu lassen. Das Evangelium kommt nicht durch die Fähigkeit zur Geltung, etwas so gut wie möglich besitzen und festhalten zu können, sondern etwas sich so gut wie möglich schenken zu lassen. Erst wer begreift, dass das Evangelium Geschenk ist, der gibt auch was davon weiter. Und wer sein Leben lang denkt, das Evangelium sei nur Tat und Auftrag und Gesetz, der wird auch nichts davon weitergeben. Der wird auch nur vom anderen, vom Nächsten, die Tat und den Auftrag fordern und das Gesetz einzuhalten. Und das bedeutet eben, den anderen zu erniedrigen. Denn wissen Sie, wer sein Leben lang denkt, Evangelium sei nur Tat und Auftrag und Gesetz, der versucht sich an alles zu halten. Und das Mindeste, was der fordert, ist, dass jeder andere sich auch dran hält. Denn sonst wäre Christsein für die eine Person ja Minusgeschäft. Dann müsste die eine Person ein bisschen mehr leisten als alle anderen. Und das macht keinen Spaß. Das ist anstrengend. Und damit aber das Gleichgewicht hergestellt ist, wird diese Person anfangen und sagen, fangt auch an, Gesetze zu halten. Und wird auf den Fehlern der anderen Menschen rumreiten. Und wer das macht, der überträgt Glaube in so eine einfache Gleichung. Der sagt, für mich ist das ein Minusgeschäft, für alle anderen muss es auch ein Minusgeschäft sein. Aber im Glauben, er gibt weder Minus und Minus Plus, noch gibt Plus und Plus Plus, sondern aus Minus wird Plus. Weil es heißt, meine Kraft ist mächtig in den Schwachen, nicht in den Starken, nur in den Schwachen und auch nicht in den Halbstarken. Meine Kraft ist mächtig in den Schwachen und das bedeutet, aus Minus wird Plus. Und dieses Plus, das zeichnet Jesus in unser Leben ein. Das zeichne ich nicht selber ein. Der evangelische Weg und der christliche und der fromme Weg, der kann nie die Selbsterhöhung sein. Nicht ich habe mich gerettet, sondern ich brauche, was mich rettet. Und das kriege ich geschenkt. Und das, was ich zum Leben brauche, was ist das? Das ist Vertrauen, das ist Hoffnung, das ist Liebe. Das ist das, was ich in Beziehungen kriege, aber niemals durch Leistung. Weder zwischenmenschlich noch bei Gott. Liebe kann ich nur unverdientermaßen erfahren. In jeder Situation. Das ist auch das Einzige, was Sie sich nicht verdienen können. Also können Sie es sich nur schenken lassen. Ein Leben ohne Vertrauen, Hoffnung und Liebe, das wird nicht zusammengehalten. Das zerfällt in tausend Stücke. Und sich selbst zu erniedrigen, bedeutet zu erkennen, das, was mich zusammenhält, das, was ich brauche, Liebe, kann ich mir nicht selbst geben. Das kriege ich nur geschenkt. Also was ich geschenkt kriege von Gott, ist nicht Recht, sondern Liebe. Was also tun? Ich würde sagen, beten und bitten. Bitten Sie um alles, 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 alles in Ihrem Leben. Das Gebet, was Sie immer ans rechte Verhältnis zu Gott erinnert, ist die Bitte. Weil es erinnert Sie daran, das, was ich brauche, kriege ich nicht bei mir oder von mir. Das kriege ich nur von Gott. Also bitten Sie, hören Sie nicht auf zu bitten, was auch immer es sei. Und lassen Sie Zweifel zu. Schieben Sie die nicht krampfhaft zur Seite. Lassen Sie die doch einfach mal da. Und Sie werden Gott schon nicht loswerden mit dem Zweifel. Keine Angst. Der wird bei Ihnen sein. So merken wir vielleicht an der Geschichte der Pharisäer und der Zöllner, die finden hier drin bei uns beide Platz. Und beide fragen sie uns, wo stehe ich denn eigentlich, wo stehst du denn eigentlich? Und die regen den Zweifel an. Aber der schadet nicht, der führt nur an einen Ort, in die Arme und die Liebe Gottes. Amen.